kommen wir gleich zu dem Kollegen da. Der Martin kommt heim nach Hause. Er hatte gerade seinen ersten Schultag hinter sich. Und die Mutter, die gerade am Kochen ist, die fragt den Martin: "No, Martin, was war denn so in der Schule Neues im neuen Schuljahr? Was habt ihr denn erlebt oder was habt ihr denn für eine neue Lehrerin?" Dann sagt der Martin: "Ach ja, naja, eigentlich alles wie im letzten Jahr, nur wir haben einen neuen Klassenkameraden." Dann sagt sie: "Ja, wie heißt denn der?" "Ja, das ist der Michael." "Aha, Michael heißt er. Und was macht der Michael so?" "Naja, der Michael, der hat sich eigentlich auf Seite gesetzt. Der hat sich bei der Pause, hat er sich auf eine Bank gesetzt, war da ganz alleine und, naja, der wusste nicht so recht, was er machen soll. Er hat keine Freunde, der ist neu in die Stadt gekommen. Die sind hierher gezogen aus einer anderen Stadt und da war der ganz allein." Dann sagt die Mutter: "Na du Martin, da musst du den mal unter deine Fittiche nehmen." Sagt der Martin: "Was denn für Fittiche? Wisst ihr, was Fittiche sind? Habt ihr schon mal das Wort Fittiche gehört?" Habt ihr das schon mal gehört? Nee, ne? In der Bibel, da kann man auch unter den Fittichen lesen. Da steht nämlich in 5. Mose 32, ab Vers 10: "Er fand ihn in der Wüste in den dürren Einöde, wo es heult. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie einen seinen Augapfel. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihn schwebt, so breitet er seine Fittiche aus, nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln." Und da habe ich jetzt mal was dabei. Das ist zwar kein Adler, aber das ist sowas Ähnliches, das ist ein Habicht. Und wenn der liebe Gott sagt, er soll seine Fittiche über ihn ausbreiten, dann ist damit gemeint, dass man, wenn so ein Adler, guck dir den mal an, Miriam, unter seinen Flügeln seine Jungen trägt, was macht er da? Wenn er jetzt an seinem Nest sitzt und sich so auf sein Nest draufsetzt und angenommen, da unten wären kleine Jungen, vor was schützt er ihn? Vor Kälte, wenn er sich draufsetzt? Vor Feinden, genau, wenn noch andere Adler über ihn schweben? Vor was schützt er ihn noch? Vor Regen zum Beispiel, dass er nicht nass werden, die Jungen. Und so schützt der Adler seine Jungen, seine Kleinen, vor Umwelteinflüssen. Und so sagt Gott auch, er möchte uns unter seine Fittiche nehmen. Das heißt, der liebe Gott, der möchte uns beschützen. Der möchte uns bewahren. Der möchte auch ein Auge auf uns haben. Und der Martin, der hat es dann auch begriffen. Nämlich der Martin, der soll sich um den Michael kümmern. Der soll ihn als Freund annehmen. Der soll ihn bei der Schule helfen. Der soll einfach auf ihn Acht geben. Und das hat uns auch der liebe Gott geboten. Und so möchte er seine Flügel über uns ausbreiten, so wie dieser Habicht seine Flügel über seine Jungen ausbreitet. Das möchte auch der liebe Gott mit uns machen. Das war die Kindergeschichte.
Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch bin. Und es liegt eine schwere Last auf mir. Also alles das, was ihr von mir erwartet. Ich hoffe, dass ich euch das geben kann. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mal mit dem wichtigsten Thema beschäftigen, nämlich mit der Liebe. Gott ist die Liebe und ich habe in meinem Leben nicht immer nur einen lieben Gott gepredigt bekommen. Ich habe ihn erst viel, viel später, wo ich erwachsen war, kennengelernt und lieben gelernt. Mir ist bewusst geworden, wer dieser liebende Gott ist, dass ich ihn nicht besänftigen muss, sondern dass er die Liebe ist. Er kann nicht anders. Er kann nicht anders, als lieb zu dir sein. Dass Liebe auch Konsequenz in sich trägt, ist klar. Aber Gott kommt zu uns. Ein Schriftsteller hat mal ein Buch geschrieben über der heruntergekommene Gott. Versteht, es ist nicht verkehrt. Gott ist heruntergekommen zu uns Menschen. Und er hat eine Position eingenommen, die so niedrig war, dass jeder Mensch, sogar ganz verrufene Leute wie Hirten, konnten zu ihm kommen. Direkt, ohne Vorzimmer. Und das war seine, ja, das ist die Art Gottes. Gott möchte auch heute ohne Vorzimmer erreichbar sein. Du darfst zu ihm kommen. Du musst keine Bescheinigung vorweisen. Du darfst zu ihm kommen, so wie du bist, weil er kennt dich sowieso. Er weiß alles mehr als du selber. Und von daher kennt er dich. Er versteht dich. Du kannst auch bei ihm nichts verstecken. Du musst auch nichts verstecken. Es ist gut, wenn du bei ihm nichts versteckst. Er weiß es sowieso. Und er nimmt es wohlwollend an. Vielleicht habt ihr Menschen getroffen, denen könnt ihr alles erzählen und die werden das nie gegen euch verwenden, auch die schlimmen Sachen. Und so ist Gott. Von Gottes Liebe reichlich nehmen. Ich habe da immer noch so eine Geschichte, die heißt, wer bin ich? Was für ein Gefäß bin ich? Zu was für einem Gefäß habe ich mich entwickelt? Gott möchte, ja, bin ich ein kleiner Fingerhut? Da hat nicht viel Liebe Gottes drin Platz. Oder bin ich vielleicht ein Trinkglas? Vielleicht bin ich ein 10-Liter-Eimer? Vielleicht bin ich ein Tankwagen, 40.000 Liter? Oder in Ingolstadt stehen so ganz riesige Öltanks. Da gehen mehrere Millionen Liter rein. Gott hat nichts dagegen, wenn du ein solches Gefäß bist. Und im Himmel ist es egal, ob er dir einen Liter oder eine Million Liter übergießt. Du musst es nur auffangen können. Es liegt an dir, ob du dich zu etwas entwickelst, das die Liebe Gottes aufnehmen kann. Und dann läuft die über. Und um dich herum werden Menschen gesegnet. Nur nicht, weil du dich anstrengst und sagst, lieber Gott, endlich segne die Menschen um mich herum, sondern er schüttet es einfach aus, weil du ein Gefäß bist zu seiner Ehre. Wir lesen einen Text in 1. Johannes 4 und dort die Verse 15 bis 18. Und dort steht, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist die Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Eine Geschichte. Bäume wollen nichts weiter als nur sie selbst sein. Sie bleiben bei sich, obwohl sie sich ausstrecken und in den Himmel ragen. Vielleicht liegt ihre Größe darin, sie strecken sich aus und sind doch im Boden fest verwurzelt. Ein Ahorn ist ein Ahorn, er trägt keine Zapfen. Eine Birke ist eine Birke, auf ihr findet man keine Äpfel. Ein Apfelbaum ist ein Apfelbaum, er trägt keine Kirschblüten. Eine Weide ist eine Weide, ist eine Weide. Eine Akazie verfärbt sich nicht rot, ganz gleich wie warm oder herb der Herbst ist. Eine Eiche trägt Eicheln Jahr um Jahr, Jahrhundert um Jahrhundert. Eine Esche hat sich auf rote Beeren spezialisiert und lässt sich nicht umstimmen, diese blau zu färben, nur weil der Wacholder blaue Beeren hat. Aus den Bucheckern einer Buche werden wieder Buchen um Buchen um Buchen. Das ist die Information, die in den Bucheckern steckt, ganz gleich in welchem Wald sie auch wachsen. Die Heiligkeit eines Baumes besteht darin, zu sein, was er ist. Worin besteht die Heiligkeit eines Menschen? Deine und meine. Darüber möchte ich mit euch nachdenken und dem nachspüren. Erstens, Gott in uns. Als Kinder kamen wir mit einem Urvertrauen auf die Welt. Vater, Mutter, unsere Erzieher waren uns ganz nahe und vertraut und wir konnten die sein, die wir sind. Originale für die Liebe geöffnet und erreichbar. Im Laufe kurzer Zeit lernten wir unsere Erwachsenenwelt kennen, die sich um uns zeigte. Wir bekamen es mit Menschen zu tun, die in ihrer Originalität Veränderung erfahren hatten und zugelassen haben. Das Ursprüngliche ging verloren und hat den neuen in der Welt gekommenen Grenzen gesetzt. Für uns alle in jüngeren Jahren unverständlich und wir haben uns zunächst gewehrt. Bald gaben wir auf und gewöhnten uns an die Art fremde Verhalten. Wir haben die Heiligkeit unserer Originalität entheiligt. Wer Glück hatte, wurde trotz der Veränderung, die sich bei uns zeigt, und zwar so, wie die Erwachsenenwelt lebt, geliebt, mancher nur versorgt. Und so suchten wir uns unseren Weg. Angepasst, rebellierend, dem Schicksal ergeben und aufgebrochen in eine eigene Welt. Wie lernten wir Gott in unserer Entwicklung kennen? Gebete wurden uns beigebracht, Lieder hatten einen bestimmten Inhalt, beides wirkte kindgerecht und doch hat sich manches Gebet und manches Lied Gott in seiner Liebe in uns verzerrt. Gott wurde in den Gebeten in den Himmel verbannt. Dort schaute er runter auf uns und passt auf, dass wir, ich sage jetzt in unserem Sprachgebrauch, funktionieren, so wie unsere Erwachsenenwelt es will. Vielleicht kennt ihr das Lied, pass auf, kleines Kind, was du tust. Pass auf, kleines Kind, was du siehst. Das ist der liebe Gott mit dem erhobenen Zeigefinger und eigentlich der es nicht gut mit dir meint, sondern der aufpasst, dass du keine Fehler machst. Oder wenn du einen Fehler machst, dann wirst du bestraft. Der Schmetterling muss nach oben fliegen, um Gott Bescheid zu sagen, dass wir ihn loben. Was sagt unser Text? In dem bleibt Gott und er in Gott. Da ist kein Oben und Unten, da ist engste Verbindung zwischen Gott und mir. In mir. Ich habe gemerkt, dass es bei mir sehr lange gebraucht hat, bis ich das in meiner innerlichen verinnerlicht habe, dass Gott einfach da ist. Ich muss ihn nicht irgendwo weit herholen. Gottes Nähe macht es, dass ich auf Gott mit Augenhöhe ihm begegnen kann. Deshalb ist Jesus Mensch geworden, dass wir die Nähe Gottes bewusst wahrnehmen können. Wer Jesus als den Sohn Gottes wahrnimmt, der lebt in der ständigen Verbindung mit ihm. Da wurden meine Gebete auch anders. Manchmal ist es für mich das Gebet, ein Bewusstmachen meiner Art zu leben und Gott in mir zu erleben. Mir die Freundschaft mit Gott in mein Bewusstsein zu rücken. Es geht mir um die Liebesbeziehung zu Gott und das sind die Gebete anders als nur zu bitten und zu erwarten. Wenn am Schluss der Segen gesprochen wird und da bin ich auf dem Weg der Neuorientierung, kann auch der Eindruck erweckt werden, Gott ist da oben und schickt etwas auf uns herunter. Zu kleinlich gesehen, Als ich dem allen nachspürte, merkte ich, dass das Gottesbild seine Wurzeln hat. Als Kind lebte ich bis in die Anfänge des Erwachsenenalters in einer Ambivalenz. Zwei starke Gefühle waren in mir in Konkurrenz gegangen. Ich liebte Jesus und wollte auch immer in seiner Nähe sein. Und gleichzeitig hatte ich Angst vor seiner Wiederkunft, weil ich nicht wusste, wie es ausgehen wird, wenn er über mich sein Urteil spricht. So wurde mir Gott und sein Handeln mit uns Menschen vermittelt. Ich habe in den letzten Jahren viel über Beziehungsdinge nachgelesen und nachgeforscht. Wie willst du ein bekennender Christ sein, wenn du nicht sicher bist, absolut sicher, du weißt es, du bist es? Ich bin dein Kind, Herr. Ich bin Kind Gottes. Ich bin erlöst. Das ewige Leben hat begonnen. Es gibt Christen, die sagen, das wäre überheblich. Und es klingt fromm. Aber nicht alles, was fromm klingt, ist wahr. Wie willst du jemanden überzeugen, Christ zu werden, wenn du sagst, naja, so genau weiß ich das auch nicht. Es kann auch schief gehen. Da steht so der liebe Gott so hinterm Vorhang und sagt, naja, hast Pech gehabt. Da ist eine Sünde, die hast du nicht, dir nicht vergeben lassen, deshalb darfst du nicht rein. Wenn das dein Gott ist, hast du ein schweres Leben. Aber wenn du dich freust auf den Tag und es weißt, du weißt es, du bist es, du lebst es, ich bin dein Kind, Herr. Ich lass dich nicht, ich will nichts anderes, ich will zu dir. Mein Wille und dein Wille sind identisch. Wir wollen das Gleiche. Ich freue mich auf den Tag, wenn ich vor dir stehe, wenn du deine Hand auf meine Schultern legst und sagst, ich freue mich, dass du da bist. Wisst ihr, manchmal visualisiere ich das bei mir. Und wisst ihr was? Es tut mir gut. Jetzt kann jemand sagen, das ist ja Gefühlsduselei. Mei. Leute, von was wirst du eigentlich bewegt? Was bewegt dich? Es sind deine Gefühle. Und es können negative Gefühle sein, aber du kannst genauso auch positive Gefühle und Visionen anschauen und dir klar machen. Was meint ihr, wenn ihr früh diese Vision habt? Mein Papa, ich freue mich auf den Moment, dass du mit diesem Dings in deine Arbeit gehst, was du für einen Tag hast. Du weißt, es ist ein wunderbarer Tag. Draußen ist Regenwetter, grau und grau. Aber in dir ist etwas, was stärker ist, der Tag oder das Wetter, das da draußen passiert. Was meinst du, was du für eine Ausstrahlung hast, wenn du diese Sicherheit in dir hast und einem Menschen gegenübertrittst? Wenn du voll Freude, voll Erwartung, weil du etwas ausstrahlst, was du bist. Jesus hatte diese Ausstrahlung. Und viele Menschen, die wir in der Vergangenheit hier auf unserer Erde erlebt haben, die Jesus verkündigt haben, weil sie das waren, sehr erfolgreich waren. Weil sie es ausgestrahlt haben. Sie haben gesagt, ich glaube dir. Wisst ihr, es gibt eine nonverbale Kommunikation. Das heißt, wenn ich mit jemandem spreche, dann findet unter den Körpern etwas statt, was wir nicht merken. Weder der noch ich. Und wenn das, was du sagst und das, was die Körper gespürt haben, übereinstimmt, glaubt er dir. Wenn das nicht der Fall ist, glaubt er dir nicht. Karl Pilzel, einer meiner Coaches, sagt, was haben andere Menschen davon, wenn sie dir begegnen? Werden sie bereichert oder sind sie ärmer? Wenn sie bereichert sind, werden sie versuchen, dir wieder zu begegnen und freuen sich darauf. Wenn sie ärmer geworden sind, ängstlicher geworden sind, fürchten sich, ja, wenn du ihnen was wegnimmst. werden sie versuchen, mit dir nicht mehr in Kontakt zu kommen. Das ist im Geschäftsleben sehr, sehr wichtig, aber im Privatleben genauso wichtig, noch viel wichtiger. Wer bist du? Frag deinen Nachbarn, wer bist du? Frag dich selber, wer bist du? Bist du Kind Gottes? Von ganzem Herzen, nicht nur im Kopf, sondern da drin, voller Überzeugung. Ich weiß, er hat mich erlöst. Es ist nicht mein Verdienst. Es ist sein Verdienst. Es ist seine große Tat am Kreuz. Was bringt mir das? Ein Leben, das reich ist. Ein Leben, das reich ist, auch wenn Leid und Not da sind. Und dann darf ich sagen, lieber Gott, ich weiß, ich muss jetzt durch tiefe Täler gehen, aber nach jedem Tal kommt ein Berg. Und ich weiß, dass du mich demnächst auf dem Berg wieder oben begleiten wirst und es wird wunderschön sein. Die Sonne wird scheinen und ich werde mir eine wunderbare Zeit mit dir haben. Ich liebte Jesus und wollte immer in seiner Nähe sein und gleichzeitig hatte ich Angst vor der Wiederkunft, weil ich nicht wusste, wie es ausgehen wird. Ich wollte da raus und konnte dann in Johannes 6, 47 für mich die Auflösung des inneren Konflikts erleben. Wer an Jesus glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben. Worte des lebendigen Gottes. Wer an Jesus glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben. Und wenn jetzt in deinem Herzen ein Aber kommt, weil ich das immer wieder höre, aber wenn ich abfalle, aber wenn ich mich anders entscheide, dann geh raus und spuck's aus. Dieses Aber kommt nicht von Gott. Es ist Zweifel. Und es gibt einen, der hat überhaupt kein Interesse daran, dass du dir sicher bist. Weil er genau weiß, das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Du tust es nicht nur, sondern du bist es. Du bist es, du lebst es mit jeder Faser deines Leibes, deines Herzens, deines Körpers. Versteht ihr das? Von ganzem Herzen, sagte Jesus immer wieder, von ganzem Herzen möchte ich es haben, mit allem, was du bist. Ich möchte nicht nur deinen Kopf. Und der Kopf kann die Gedanken wechseln. Aber wenn das Herz und der ganze Mensch das ist, dann kommt es rüber. Dann strahlst du das aus. Dann bist du das und dann führst du ein reiches Leben. Jesus in uns, Gott in uns, wie beeindruckt dich das? Die Aussagen der Bibel, die schon über 2000 Jahren beschrieben stehen. Und trotzdem sind Ängste vor Gott vorhanden, obwohl er in uns lebt. Diese Tatsache, dass Gott in uns lebt, gehört zu unseren Wurzeln. Als Gott den Menschen in diese Welt gesetzt hat, blies er in ihm sein Leben ein. Das heißt, das Göttliche von Anfang an in uns lebt. Und die Bewusstmachung dieser Tatsache lässt uns dann eine liebevolle Beziehung zu Gott aufbauen. Dazu haben wir alle das Recht. Niemand kann uns das streitig machen. Das ist deine und meine Entscheidung. Es ist der Weg zu unserer Originalität und Heiligkeit. Von Gottes Liebe reichlich nehmen. Wenn Gott in uns wohnt, dann ist auch Gottes Liebe in uns verankert. Der Weg ist kurz dahin und wir dürfen davon nehmen. Du und ich, wir dürfen reichlich von Gottes Liebe nehmen. Wenn ich das selbst so von mir gesagt höre und dem nachspüre, empfinde ich zunächst, dass es so leicht sein kann, hauptsächlich mit der Liebe Gottes umzugehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Leben zu führen. Das ist die Liebe. Das ist die Angst oder die Furcht. Das sind die Motivatoren, die uns motivieren. Entweder du tust etwas aus Liebe oder du tust etwas aus Furcht. Und wer der Meinung ist, dass bei Christen es nur um die Liebe geht, da möchte ich ein dickes Fragezeichen setzen. Viele Christen folgen ihrem Gott aus Angst. Auch ich. Früher. Aber das ist nicht das Leben eines Christen. Das ist das Leben eines Götzenanbeters. Es ist nicht der Gott, unser allmächtiger Gott, unser geliebter Vater und sein Sohn Jesus Christus. Weil vor ihm muss ich keine Furcht haben. Und wir haben vorhin im Text gelesen, die Liebe treibt die Furcht aus. Und dann musst du dich fragen, weiß ich, was Liebe ist? Weiß ich, was Liebe ist? Liebst du dich selbst? Darfst du dich selber lieben? Die Bibel sagt, du liebst dich so, wie du deinen Nächsten liebst. Schlaue Leute sagen, du kannst nur so viel Liebe entgegennehmen, wie du selber für dich hast. Wenn für dich da keine Liebe da ist, tut sich dein Partner echt schwer. Er kann dir alles tun, aber du kannst es nicht annehmen. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Wenn du dich nicht selber liebst, anerkennst, akzeptierst, wertschätzt, kannst du auch die Liebe Gottes nicht annehmen. Es funktioniert nicht. Und ich denke, wenn wir uns mehr selber lieben würden, würden unsere Gemeinden und das Klima in unseren Gemeinden völlig anders ausschauen. Und ihr würdet mit einem Gottesdienst nicht zurechtkommen. Weil ihr solch eine Ausstrahlung hättet alle, dass die Leute voll wären und dreimal Gottesdienst halten müssen, so wie eine Gemeinde in Hof. Die haben jetzt eine Kino gemietet mit 200 Plätzen, damit sie die Leute auf einmal reinbringen. Liebe für manche ein Fremdwort, weil er oder sie immer noch auf der Suche danach ist. Mir hat manche gesagt, ich warte heute noch auf die erste Umarmung meines Vaters, meiner Mutter und das bei Christen. Mir ist bewusst geworden, dass ich Gewohntes festgehalten habe und damit unantastbar machte. Ich habe dadurch Veränderungen verhindert. So kann es auch mit der Liebe geschehen. Nicht wirklich erfahren, sondern das Gefühl gehabt, genutzt und ausgenutzt zu werden. Und dann bewusst oder unbewusst diesen Mangel festgehalten, gelebt und dadurch Liebe verhindert in mir. Als ich begann, das Wort spüren für mich zu entdecken und dann auch darüber zu sprechen, erlebte ich viel Unverständnis. Der Kopf ist gefragt und nicht so wörtlich Gefühlsduselei. Das verweichlicht nur und ist gefährlich, weil dann der Glaube darunter leidet. Es gibt bei uns so etwas wie ein Unterbewusstsein. Das heißt ein Bewusstsein, auf das wir nicht direkten Zugriff haben. Dieses Unterbewusstsein wird zum großen Teil von unseren Gefühlen gesteuert. Unser Herr Jesus sagt von ganzem Herzen und er meinte auch das Unterbewusstsein mit dabei. Wenn du auf deine Gefühle nicht schaust, nicht Rücksicht nimmst, sie anschaust, wirst du dich nicht verstehen und deine Umwelt auch nicht. Aber wenn du nachspürst und in deiner stillen Zeit, die du auch für dich haben solltest, oder einfach stille bist, in dich hineinhörst, sagst, wer bin ich eigentlich? Was lebe ich eigentlich? Macht es Sinn? Ich sage euch, Belsazar hatte mit Sicherheit am Morgen keine stille Zeit. Er hat nicht nachgedacht, was für einen Herrscher dringendst wichtig ist. Viele große Persönlichkeiten in unserem Leben, die schon längst verstorben sind, die hatten sowas. Und ich kenne auch viele Geschäftsleute, mit denen ich zu tun habe, die sagen, ja, ich habe einfach Zeiten der Ruhe, der Stille, der Meditation, wo ich das brauche, wo ich Dinge entwickle, wo ich einfach nachdenke, wo ich zur Ruhe kommen kann. Auch das brauchen wir. Einfach Stille für uns selbst, um uns zu finden. Und dann vielleicht auch zu spüren, wie der Heilige Geist mit uns kommuniziert, wie er uns Gedanken gibt. Wenn wir ganz leise werden, dann spricht er mit uns. Dann kommen Gedanken und sagst, aha, ja. Aber du brauchst dazu Stille und Ruhe. Ulrich Schaffer schreibt in einem Buch, ich beobachte manchmal, dass ich Probleme meines Lebens im Äußeren lösen will, an meinem Stamm, an den Ästen oder an den Blättern. Ich versuche, alles mehr im Griff zu haben. Ich versuche, besser zu wirken, meine Blüten zu zeigen, mich mit anderen zu vergleichen, mehr zu tun, weil wir in unserer Tätigkeit zu uns zu finden meinen. Aber es bleiben äußerliche Lösungen. Bis ich merke, dass ich an den Wurzeln ansetzen muss, auf ihnen stehe ich. Sie brauchen Halt, sie brauchen eine Wasserader, auf der sie Feuchtigkeit ziehen können. Saint-Exupéry lässt den kleinen Prinzen in dem gleichnamigen Erzählung sagen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Inzwischen hat man herausgefunden, dass das Herz eine eigene Intelligenz hat. Dass das Herz nicht nur ein Muskel ist, sondern das Innere, wir nennen es Herz, etwas da ist, was mich beeinflusst. Und ich habe gemerkt, dass ich Entscheidungen, die ich aus dem Herzen getroffen habe, nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Herzen heraus, dass die stehen. Da gibt nicht zwei Stunden später, hätte es vielleicht doch anders machen sollen. Nein, das hat das Herz nicht, sondern es trifft Entscheidungen und die stehen dann. Und das Wort für Gehorsam im Hebräischen heißt wörtlich übersetzt, mit dem Herzen hören. Für mich ein völlig neuer Aspekt. Gehorsam war für mich immer was ganz anderes, von außen kommend. Aber dieses Wort mit dem Herzen hören, das, was aus deinem Innersten kommt, was daher kommt, Jesus ist in uns, Gott ist in uns, was dort entwickelt, was sich dort entwickelt, was mir dort mitgeteilt werden will, die Informationen, die mir Gott geben möchte, auf die zu hören. Ist nicht einfach, aber du kannst es lernen und es ist möglich. Kannst du auch auf dein Herz hören und mit dem Herzen hören? Es ist das Zentrum, wo Verstand und Gefühl zusammenfinden, um zu einer Entscheidung für das Leben, für die Liebe zu kommen. Gottes Liebe in mir und in dir. Kannst du dich so richtig da hineinfühlen in diesen Gedanken? Gestehe dir zu, aus dem Vollen der Liebe Gottes zu schöpfen. So vieles würde liebevoller, warmherziger, vertrauensvoller verlaufen in unserer Begegnung untereinander. Wie oft habe ich die Belastung zugelassen, weil andere das Vertrauen missbrauchten? Wie oft habe ich selbst Vertrauen missbraucht, weil die Ängste größer waren als die Liebe? Johannes sagt, die Liebe treibt die Angst aus. Als ich die Liebe Gottes nach mehr zugelassen habe, merkte ich, dass es in der ersten Linie mit mir zu tun hat. Wenn mich etwas stört, wenn ich wütend werde, wenn ich mich mit Menschen nicht verstehe, anderen mögen dafür der Auslöser sein, doch die Not, der Ärger, die Wut hat mit mir zu tun. Und da bin ich dabei, noch genauer hinzuschauen. Damit ich ein liebevolles Vertrauensleben zunächst zu mir und dann auch zu meinen Mitmenschen gegenüber führe und mich weiter auf meine Wurzeln berufen kann. Dabei geht es nicht so sehr um das Machen, sondern zu spüren und die Liebe Gottes zuzulassen, damit ich auch mich selbst lieben kann. Diese Art Selbstliebe fördert den Frieden untereinander. Sie bewirkt, dass wir uns offen und nicht abkapseln, öffnen, so nicht abkapseln, das Leben in die Hand nehmen, anstatt zu warten, dass der andere mir liebevoll begegnet. Wenn du dich selbst liebst, brauchst du den anderen nicht. Viele Beziehungen laufen so ab, dass ich selbst die Liebe nicht habe, mich auch nicht darum kümmere, die Liebe zu mir selbst zu haben. Dann suche ich mir einen Partner, der mich lieben soll, was nicht funktioniert, weil ich mich ja selbst nicht liebe. Und jetzt habe ich die Erwartung, dass er mich liebt. Und dann, nach einigen Jahren, der liebt mich nicht mehr. Der liebt mich nicht. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, es funktioniert nicht. Erwartungen ist das Schlimmste, was wir haben können. Erwartungen sind Dinge an andere Menschen, die sie überfordert. Und in der Liebe ist besonders schlimm. Es liebt mich keiner. Ja, nicht mal ich selber. Das ist das Problem. Ich muss mich bewegen. Ich muss handeln. Ich muss versuchen, das auf die Reihe zu kriegen. Und dann brauche ich keine Erwartungen mehr. Da kann ich Liebe geben. Und wenn ich Liebe gebe, was passiert dann meistens? Sie kommt zurück. Und sie kommt vielleicht zurück von Stellen, die du gar nicht erwartest. Der einzige Mensch, den du verändern kannst, bist du selbst, bin ich selbst. Mit der Liebe Gottes in mir in ständigem Kontakt sein, das hat auch zu meiner Entscheidung für die Liebe mit meiner Entscheidung für die Liebe zu tun. Und ich darf mir zugestehen, dass ich in dieser Liebe Gottes bleibe. Denn sie bestimmt ein vertrauensvolles und zugewandtes Leben. Viele, viele Sabbate gehen, viele gehen Sabbat für Sabbat in die Gemeinde. Was ist der Beweggrund? Pflicht, Gewohnheit, Bedürfnis, Gott begegnen. Als ich das aufschrieb, kam mir der Gedanke, dass ich ja Gott immer bei mir habe. So möchte ich es umformulieren und sagen, mit Gott kommen und seine Liebe mit ihren positiven Folgen miteinander austauschen. Empfindest du deine Gemeinde als einen Platz, eine Oase der Liebe? Zählt für dich mehr die Ordnung oder die Erwartung, dass sich jemand liebevoll in den Arm nimmt und dir zu verstehen gibt, dass er sich freut, dich zu sehen? Ja, dass es dich gibt und dass du ihm oder ihr viel geben kannst. Ist deine Gemeinde ein angstfreier Platz, dort, wo du experimentieren darfst, dich zeigen kannst, wie du gerade drauf bist und signalisierst, dass du Veränderung gegenüber offen bist? Ich habe erlebt in Gemeinden, da waren Geschwister, die haben viel für die Gemeinde getan. Und dann haben sie auf ihrem Lebensweg irgendeinen Irrweg oder einen Umweg gemacht, bei dem derjenige die Gemeinde gebraucht hätte. Also sie haben viel für die Gemeinde getan und dann hätte er die Gemeinde gebraucht, weil er sich verlaufen hat. Und wir wissen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die sich verlaufen haben. Wie er allein durch die Wertschätzung verändert hat. Den Zachäus. Betrüger von oben bis unten. Und Jesus wertschätzt ihn und sagt, Zachäus, hey, komm runter. Ich möchte heute bei dir dein Gast sein. Meint ihr, dass der Zachäus im Traume daran gedacht hat, nur ein ganz kleines bisschen gedacht hat, Jesus bei sich im Hause zu haben? Er wollte ihn sehen. Das war alles. Und er hat sich nicht vorgestellt, dass er als Betrüger, dass Jesus zu ihm in sein Haus kommt. Und Jesus dreht es um. Das ist Gott. Das ist Gott. Er wertschätzt den Zachäus. Er behandelt ihn so, wie wenn er der gläubigste und großzügigste Mensch in ganz Jericho ist. Und was passiert? Der Zachäus wird der großzügigste Mensch in ganz Jericho. Wenn du Menschen behandelst, wie du sie gerne haben möchtest, und Jesus ist so jemand, der das macht, gerne, dann werden sie sich verändern. Chuck Spezzano, ein Psychologe, der weltweit unterwegs ist, hatte eine Zeit lang sehr wechselnde Beziehungen. Und dann hat er sich überlegt, irgendwo kann es ja wohl nicht sein. Aber es waren bei jedem Mädchen waren so verschiedene Dinge, die eben nicht so waren. Dann hat er gesagt, okay, ich predige das ja, also das heißt, ich werde es jetzt mal ausprobieren. 14 Tage suche ich jetzt diese Eigenschaften, die mir bei diesem Mädchen fehlen, und schau, was passiert. Nach 14 Tagen waren alle da. Ist heute noch seine Frau. Was sind 30 Jahre oder was? Das heißt, das dürfen wir. Wir dürfen, so wie Gott es tut, einfach Jesus nachmachen, den anderen so behandeln, wie du ihn gerne möchtest, wie er sein kann. Wenn du mit den Augen Jesus siehst, Jesus sieht hinein und sieht ganz innen drin diesen Menschen, der wunderbar gemacht ist, aber verschüttet, ganz unten viel Schrott drauf. Und er behandelt ihn so und er kommt zum Vorschein. Das hat er bei dir auch gemacht, sonst wärst du heute nicht da. Jesus behandelt dich wie ein Kind Gottes, ganz gleich, wo du stehst. Und du wirst dich verändern. Ist deine Gemeinde ein angstfreier Platz, wo du experimentieren darfst, wo du getragen wirst? Folgenden Spruch habe ich gelesen: Nichts ändert sich, außer ich ändere mich. Alles ändert sich, sobald ich mich verändere. Wenn du dich veränderst, wenn du dein Denken und der Grund all unseres Handelns ist unser Denken. Wir denken jeden Tag zwischen 50 und 80.000 Gedanken. Und ich würde dir raten, spür mal nach, was du denkst. Spür mal nach, was du denkst. Du hast es heute gedacht, du hast es gestern gedacht, du hast es vorige Woche gedacht, du hast es vor einem Monat gedacht, du hast es vor einem Jahr gedacht. Und vielleicht schon vor 20 Jahren. Unbewusst. Fang einfach an, bewusst zu denken. Zum Beispiel, ich bin ein Kind Gottes, geliebt über alles. Ich darf bei meinem Papa sein, ewig. Es wird wunderbar sein. Meinst du, dass dieser Gedanke dich verändert, wenn du ihn jeden Tag denkst, mindestens 20, 30, 50, 80 Mal? Wenn es ein Stück von dir ist, wird es ein Stück von dir werden. Wenn du das in deiner Bibel lese, in deinem Andacht völlig heraussaugst und sagst, da steht's wieder. Er liebt mich. Ich bin geliebt. Ich bin Kind Gottes. Das meint, dass ich durch meine Veränderung zur Liebe hin mein Umfeld, meine Mitmenschen mit anderen Augen sehe, mit einem liebenden Herzen. Ich war so oft traurig darüber, wenn ich vergessen habe, mit meinem liebenden Herzen zu leben und mich mehr gerechtfertigt habe. Die Liebe vertreibt die Angst. Es ist für mich manchmal schwierig, in der Liebe zu bleiben, und dann gehe ich weg davon in das Gewohnte, in Ärger und Wut, Oberflächlichkeit. Wie gut tut es, jemanden zu haben, der mich aufmerksam macht und mir wieder das Herz öffnen lässt, um zu meinen Wurzeln, zu meiner Originalität zu finden. Veränderung darf uns nicht Angst machen. Sie dient dazu, zu unseren Wurzeln, unsere Originalität zu finden. dann sind wir integre Persönlichkeiten, können aufrecht im Leben mit all seinen Facetten begegnen und uns berühren lassen von Gottes Liebe, Nähe, Wohltat und Geborgenheit. Wir dürfen immer mehr die Liebe Gottes zu unserem Eigentum machen, mehr als wir uns vorstellen können und bisher gewagt haben zu nehmen. Diese Liebe werden wir dann auch ausstrahlen und unsere Gemeinde hat ihren Stellenwert, den sie braucht, um wiederum für andere ein Platz des Vertrauens und der Liebe zu sein. Zwei große Weltkonzerne haben das Wort Liebe in ihre Werbung aufgenommen. McDonald's und Edeka. Meint ihr, dass das so aus dem Handgelenk kam? Ich möchte nicht wissen, wie viele Monate und Jahre die daran gearbeitet haben. Weil sie wissen, was Liebe bedeutet. Weil sie wissen, dass Liebe das Zentrum ist. Sie wissen, dass wir nichts mehr wie Liebe brauchen. Unser großer Gott ist die Liebe. Jetzt sind wir ganz, ganz ehrlich. Wie oft hören wir was über die Liebe Gottes? Wie oft denken wir über die Liebe Gottes nach? Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist einfach Analyse, um zu sagen, okay, das war. Daran kann man nichts ändern. Aber ab morgen kann ich was ändern. Ab morgen denke ich anders. Und aus deinem Denken, aus deinem Andersdenken wird ein anderes Leben entstehen. Und deine Umwelt wird sich vielleicht wehren dagegen am Anfang. Aber sie werden sich daran gewöhnen müssen. Und deine Umwelt wird es positiv aufnehmen und wird sagen, Mann, was bist du für ein Mensch? Es ist so schön, mit dir zu begegnen. Ich möchte auch so sein wie du. Wie geht das? Du schaffst ein Vakuum. Du ziehst Menschen an. Du machst Menschen nach dir süchtig. Sie möchten mit dir, die möchten dir begegnen. Sie möchten nicht nur dir begegnen, sondern sie möchten dem Gott in dir begegnen. Denn von denen wirst du irgendwann das große Geheimnis lüften und wirst sagen, weißt du, es gibt da jemanden, der in mir lebt, den du nicht siehst, aber mit dem ich mich dich bekannt machen darf. Dass du auch so leben kannst. Dass du auch diese Liebe in dir spüren kannst, die Hass vertreibt, die Dinge anders sehen lässt in den Augen der Liebe. Jeder von uns ist gefragt, auf sein Herz und mit seinem Herzen zu hören. Wir brauchen darüber den ständigen Dialog, weil wir Menschen sind und auch von Ermutigung leben. Wir sind Gottes liebevolle Geschöpfe, Gottes Atem, sein Geist, sein Leben, seine Liebe ist in uns. Bäume holen ihre Nahrung aus ihren Wurzeln. Wir leben von der Tiefe der Liebe in uns. Dahin zu gehen ist überlebensnotwendig. Und wenn ich von der Liebe Gottes nehme, dann werde ich auch liebevoll mit meinem eigenen Leben und all seine Ressourcen umgehen. Deine und meine Liebe machen uns reich und schenken uns eine angstfreie Atmosphäre. Noch ein Zitat von Ulrich Schaffer. Die Zukunft geschieht nicht an uns, sondern durch uns. Wir sind ihr nicht ausgeliefert, sondern wir gestalten sie mit der Kraft unserer Liebe, mit der Unscheinbarkeit unseres Mutes, und mit der Ausdauer unserer Hoffnung. Amen.